Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Die Freiräume im menschlichen Leben zu erkennen und auf sie zu reagieren, das wurde vielleicht eines der wichtigsten Leitmotive auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit. Je mehr man in der Position ist, in der man äußerlich gesellschaftlich keine Macht ausüben kann, umso mehr entwickelt man subtile Mechanismen, mit denen die eigenen Ziele eben dann doch verwirklichbar sind. Ein Stück mehr kritikfähig zu werden, ist ganz ohne Zweifel eines der zentralen Ziele akademischer Bildung auch heute.
Heute bei mir zu Gast Clemens Albrecht. Er ist Professor für Kultursoziologie. Herzlich willkommen am Roman-Herzog-Institut.
Dankeschön.
Herr Albrecht, warum arbeiten Sie heute als Professor für Kultursoziologie?
Das ist eine Frage, die man auf vielen Ebenen beantworten kann, von einer ganz tiefen metaphysischen Ebene bis zu einer ganz, ganz pragmatischen, die viele, viele Zufälle des Lebens miteinander verbindet. Ich fange mal bei der pragmatischen an. Die Zufälle des Lebens führen einen beruflicher Station zu beruflicher Station in einer Art und Weise, die sich nicht vorausplanen lässt. Ich habe neulich einen kleinen Aufsatz geschrieben. Eine akademische Karriere ist, mit Max Weber gesprochen, heute immer noch ein Hasard. Und ich hatte einfach nur genügend Glück, um an dem Punkt zu sein, an dem ich heute bin. Was immer damit verbunden ist, dass man auch dazu etwas tun muss, auch etwas leisten muss. Und wenn das glücklich zusammenkommt, dann ist man am Schluss dort, wo man sein möchte.
Und die metaphysische Antwort?
Die metaphysische Antwort, da kann ich nur sagen, das liegt nicht ganz in unseren Händen, sondern das hängt entscheidend von der Frage ab, ob man sich in all dem, was man tut und was immer nur teilweise zum Erfolg führen kann, auch ein klein wenig geleitet versteht. Und wenn das der Fall ist, dann kann man das in gute Hände übergeben.
Hatten Sie Wegbegleiter, die Sie gestützt haben bei diesem Weg, den Sie eingeschlagen haben?
Mit Sicherheit sehr viele Wegbegleiter. Das fängt schon an bei in der familiären Erziehung mit erzieherischen Vorbildern, die eigenen Eltern. Dann geht das weiter natürlich über Lehrer, über prägende Schulen. Ich war auf einer sehr prägenden Schule. Und schließlich geht das dann weiter über die akademischen Lehrer, die einen in der einen oder anderen Art so oder so geprägt haben. Und alles macht in der Summe in einer, wie Goethe sagen würde, wunderlichen Mischung am Ende die Person aus, die man ist.
Zu der akademischen Prägung würde ich Sie später gerne noch fragen, denn Sie haben bei Friedrich Tennbruck studiert. Herr Professor Albrecht, Sie haben jetzt gesagt, eine besondere Schule. Was für eine Schule war das denn?
Das war die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, also die erste freie Waldorfschule, die es überhaupt auf der Welt gab, von Rudolf Steiner begründet. Und die habe ich von der ersten bis zur 12. Klasse besucht und dann auch noch ein Abiturjahr angeschlossen, also 13 Jahre lang auf einer Schule. Das kann einen prägen und in diesem Fall hat es das sicher getan.
Wenn Sie als Soziologe ja auf Ordnungssysteme und Institutionen auch schauen, was war denn für Sie das gravierendste, der tollste Unterschied, den Sie in Ihrer Schulzeit genossen haben, zu dem, was andere Schüler heute vielleicht genießen?
Also es gibt eine Witzantwort auf diese Frage und die lautet, was ist der Unterschied zwischen staatlichen Schulen und Waldorfschulen? Auf staatlichen Schulen bekommt man eine eingebildete Ausbildung und auf Waldorfschulen eine ausgebildete Einbildung. Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass das in der Prägnanz zutrifft, aber was mit Sicherheit in der Schule in mir geweckt worden ist, ist der spielerische Umgang mit Dingen des Lebens, übrigens auch mit Ordnungen und Institutionen. Also die Freiräume im menschlichen Leben zu erkennen und auf sie zu reagieren, das wurde vielleicht eines der wichtigsten Leitmotive auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit.
Wenn Sie heute auf Ihre Studierenden blicken, fehlt es da manchmal an Freiräumen?
Es fehlt manchmal an der Vorstellung, dass man selbst aktiv etwas erreichen kann. Die Studierenden sind sehr geprägt von Vorstellungen, dass sie in Lagen hineingeworfen wurden, auf die sie eigentlich keinen großen Einfluss haben. Und dann kommen verzweifelte Kämpfe, die dann immer gleich das Ganze verändern wollen. Also das ist eine eigentümliche Mischung. Und sie sehen wenig den unmittelbaren, ich möchte es mal so sagen, menschlichen Nah- und Zwischenraum, in dem man doch vieles verändern kann, was man verändern möchte, aber in dem man sich ohnmächtig fühlt, weil man eben immer das Gefühl hat, alles wird von großen Superstrukturen bestimmt und wenn die nicht geändert werden, dann kann ich selbst nichts tun. Und in so einer Situation den Blick für die Freiheiten, für die Möglichen zu wecken, das ist eine der Hauptaufgaben, die ich mir für das Studium gesetzt habe.
Der erste menschliche Zwischenraum, in den wir ja gewollt oder ungewollt reingeworfen werden, ist die Familie. Für Sie war das ganz natürlich, für Ihre Eltern, dass Sie eine akademische Laufbahn einschlagen. Ich meine, das ist ja schon mal auch ein Schritt zu sagen, mein Kind geht auf die Waldorfschule. Wie war das für Ihre Eltern?
Also für meine Eltern war es insofern nicht ganz so fernliegend, als meine Mutter selbst Waldorfschülerin war, bis zu dem Zeitpunkt, an dem im Nationalsozialismus Kinder von Beamten nicht mehr auf Waldorfschulen gehen durften. Dann musste sie die Waldorfschule verlassen, weil mein Großvater mütterlicherseits staatlicher Lehrer war. Allerdings einer der ganz wenigen, die nicht in der Partei waren, aufgrund der Tatsache, dass sie eben anthroposophischem Ideengut gefolgt sind. Also das sind eigentümliche Spannungsverhältnisse. Mein Vater selbst war Staatsschullehrer, Gymnasiallehrer, später dann auch auf einer, Funktionärsposition. Also er hat die Interessen der Lehrer an Gymnasien vertreten. Aber die Waldorfschule stand in dem Moment offen, in dem mein ältester Bruder, als er auf die Grundschule kam, wieder stramm stehen und marschieren lernen musste in der ersten Klasse und innerhalb von relativ kurzer Zeit, von 14 Tagen, nicht mehr in die Schule gehen wollte. Und dann haben meine Eltern eben gesagt, jetzt gehen alle Kinder auf die Waldorfschule und das war ein gutes Ergebnis.
Ich höre durch, dass das Interesse, anderen Wissen zu vermitteln, eine Neugier auch am menschlichen Miteinander schon prägend war und ist in Ihrer Familie.
Das war prägend. Wenn man sich die Familiengeschichte anschaut, dann ist das allerdings auch nicht so ganz erstaunlich, weil es Generationen davor gibt, die aus typisch schwäbischen Lehrer- und Pfarrhaushalten stammen. Also wenn man einmal aus diesen Dynastien kommt und sich die Familiengeschichte darin festgesetzt hat, im Prinzip seit der Reformation, dann braucht es einen nicht wundern, dass am Ende so ein Typ herauskommt, wie ich das bin.
Da kommt man dem Ganzen also nicht mehr aus. Als Schüler von Friedrich Tennbuck haben Sie Soziologie studiert und promoviert. Für allen denen, denen das nicht so geläufig ist, Tennbuck hat bei Heidegger noch gelernt und mit ihm viel diskutiert, bevor er dann in Tübingen Nachfolger von Ralf Dahrendorf wurde. Sie stehen damit ja in einer ganz starken soziologischen Tradition. Würden Sie sich in dieser auch verortet sehen oder haben Sie versucht, hier ganz neue Strukturen mit der Kultursoziologie zu legen?
Beides. Tennbuck gilt zum einen als Begründer der Kultursoziologie in der Bundesrepublik, also eine Neubegründung der Kultursoziologie war es. In einer gewissen Perspektive sieht man die klassische deutsche Soziologie, Georg Simmel und Max Weber, auch als eine Kultursoziologie. Das ist aber eine ganz eigene Note, die ich hier nicht ausformulieren kann. Tennbuck selbst hat zwar bei Heidegger gehört, Heidegger war aber nicht unbedingt die prägende Figur, sondern man kann sagen, dass die sogenannte südwestdeutsche Schule des Neukantianismus für ihn prägend war. Das war in Marburg, vor allem seine Assistentenzeit. Er hat selbst Philosophie studiert. Und ist dann erst in der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Frage anstand, wie kann man Philosophie in die neue bundesrepublikanische Gesellschaft und in die Politik hinein vermitteln, dann zur Soziologie gestoßen. Einen ganz ähnlichen Weg habe ich eigentlich auch gemacht, weil mein Lehrer Tennbuck immer gesagt hat, wer Soziologie studiert, sollte vorher etwas Ordentliches gemacht haben. Etwas Ordentliches, darunter verstand er Studiengänge, die mit feststehenden Materialien arbeiten. Das heißt, wo es Gegenstände gibt, die mit einiger Sicherheit disziplinär verortet werden können und erarbeitet werden können. Und so war mein erstes Studium ein Studium der Ethnologie, Geschichtswissenschaft und empirische Kulturwissenschaft, eine Besonderheit in Tübingen, die dann aus der Volkskunde herausgegangen ist. Die Zuwendung zur Soziologie kam bei mir auch spät, vergleichsweise spät, nämlich über die Auseinandersetzung mit Max Weber. Und genau hier war der Einfluss von Tenbruck prägend.
Max Weber, was hat Sie besonders fasziniert in der Auseinandersetzung mit ihm?
Max Webers Freiheitsverständnis. Also mit Max Weber lernt man, dass man ganz unterschiedlich auf die Dinge schauen kann. Max Weber vermittelt einem die Tatsache, dass aus den gesellschaftlichen Tatsachen heraus ihre Bewertung noch nicht automatisch folgt, sondern dass man einen eigenen Standpunkt gegenüber den Dingen entwickeln muss und diesen Standpunkt rechtfertigen und verteidigen muss, begründen muss und ihn wissenschaftlich in die Diskussion einbringen. Und diese Vorstellung einer grundlegenden menschlichen Freiheit gegenüber den Tatsachen, das war, glaube ich, das erste Faszinosum Max Weber.
Ist Max Weber sowas wie Vorbild für Sie in Ihrer beruflichen Karriere?
Also das wäre ein zu hochgegriffenes Vorbild, das kann ich nicht sagen, aber er ist mit Sicherheit einer derjenigen, bei denen man in entscheidenden Fragen der Wissenschaft dann immer wieder Orientierung sucht. Seine Schlüsselschriften, hier die beiden großen Münchner Reden, Wissenschaft als Beruf, Politik als Beruf, in der Wissenschaftslehre der Objektivitätsaufsatz und generell die Frage, wie er an die Dinge herangegangen ist, das wirkt stilprägend, möchte ich einmal sagen. Und diesem Stil, sich immer wieder neu die Fragen zu stellen, das ist vielleicht der wichtigste Impuls, der von Weber ausgeht.
Eine Offenheit, immer wieder die Themen neu anzugehen.
Das ist das Entscheidende.
Bei der Kultursoziologie sind ja auch Franzosen sehr stark vertreten und prägend. Haben Sie selbst Zeit auch in Frankreich verbracht?
Ich habe Zeit in Frankreich verbracht, allerdings keine Station meiner akademischen Karriere, sondern mit Frankreich verbindet mich eine enorme, ich möchte es mal so sagen, geistige Faszination für die Klarheit, die französische Denker ausströmen, bestimmte französische Denker. Nicht so sehr vielleicht diejenigen, die dann über Amerika wieder neu stilprägend geworden sind und die man so gerne unter dem Stichwort dann der postmodernen und der poststrukturalistischen Denker zusammenfasst. Aber das klassische französische Denken, ich nenne da vor allem drei große Philosophen, das ist Blaise Pascal, das ist Tocqueville und das ist Montesquieu. Diese drei großen Denker, die haben mich ganz ohne Zweifel mein ganzes Leben lang fasziniert und ich höre eigentlich nie auf, sie zu lesen.
Dort spielt ja die Freiheit auch immer eine große Rolle. Was sehen französische Denker anders als die Deutschen zu der Zeit?
Sehr unterschiedlich. Also das Faszinierende an der Entdeckung von Blaise Pascal war eigentlich die Tatsache, dass viel von dem, was in Deutschland durch Luther und das lutherische Denken über Mensch und Person in einer gegebenen Gesellschaft, dass dieses Denken bei Blaise Pascal ebenfalls eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, im französischen Jansenismus sozusagen, als eine Reformrichtung des Katholizismus, die sehr, sehr stark auf das Individuum, seine individuelle Freiheit, aber auch auf die Tatsache, dass das Individuum in der Konstellation, in der es lebt, eben immer die letzten Dinge, auf die es eigentlich ankommt, nicht so richtig mitentscheiden kann. Vielleicht ist das eine der prägendsten Figuren sozusagen als Metapher, die Verlorenheit des Einzelnen in der Unendlichkeit des Alls. Und was dann übrig bleibt, das ist die Frage, die bei Pascal auftaucht. Und ich glaube, das ist eine uralte Frage, die spätestens seit der Reformation auch den deutschen Idealismus durchzieht.
Zu den letzten Fragen möchte ich Sie nicht befragen, aber zu den Entscheidungen, die wir, jeder von uns treffen kann. Wenn Sie zurückschauen, was würden Sie sagen, war denn beruflich die beste Entscheidung, die Sie getroffen haben?
Das lässt sich schwer sagen, die beste Entscheidung. Es sind bestimmte Entscheidungen, aus denen dann andere Entscheidungen herausgehen. Eine der guten Entscheidungen, die ich getroffen habe, ist damals, mich nicht aus einem Seminar herausekeln zu lassen. Das war eine der ersten Entscheidungen, als ich nämlich das erste Seminar bei Friedrich Tenbruck besucht habe. wollte er mir erläutern, dass ich in diesem Seminar eigentlich nichts verloren hätte, weil ich viel zu wenig Ahnung habe von Max Weber, weil alle anderen sich schon im letzten Semester zusammengesetzt hätten und die Grundlagen erarbeitet hätten und warum ich denn überhaupt dieses Seminar besuchen wolle.
Also Sie sind quasi eingestiegen in ein laufendes Seminar.
Ich bin nicht in ein laufendes Seminar, sondern in einen Gesprächskreis. Mhm. Tenbruck hatte eine Schule, das war ein fester Zusammenhang aus Mitarbeitern, Assistenten und interessierten Studierenden. Und die alle haben sich eben kontinuierlich zu Seminaren getroffen und an Texten gearbeitet. Das sind die klassischen Oberseminare an deutschen Universitäten. Und in dieses Seminar bin ich eingestiegen und habe mich nicht rausekeln lassen, sondern habe einfach gedacht, mal schauen, was ich hier mitnehme, ich bleibe. Und das war eine gute Entscheidung, weil wenige Monate später bekam ich dann das Angebot, eines wissenschaftlichen Hilfskraft am Lehrstuhl einzusteigen. Und das war dann der erste kleine Ritterschlag, der mich dann immer weitergeführt hat. Und so gibt es viele Entscheidungen, eine nach der anderen, bis hin zur letzten Entscheidung, nehme ich den Ruf nach Bonn an oder nicht. Alle Entscheidungen haben ihre eigene Logik, bauen aufeinander auf, arbeiten mit den Zufälligkeiten des Lebens, lassen sich letztendlich nicht rational begründen, sondern haben andere Begründungsformen, die für uns schwer durchschaubar sind, mit Sicherheit nicht Kriterienlisten. Und alle stellen sich dann rückblickend mit allen Vor- und Nachteilen, die sich daraus ergeben haben, eben als die richtigen Entscheidungen für die Biografie heraus.
Holen Sie uns doch mal mit in so einen Gesprächskreis. Wie sah das denn aus? Wie saß man da zusammen? Und also zum Ritterschlag, das ist ja was ganz Besonderes, dort am Lehrstuhl so einsteigen zu dürfen. Gab es schon Vorauswahlkriterien, um überhaupt in dieses Seminar mit aufgenommen zu werden?
Also formell sind alle Seminare offen. Jeder kann sich anmelden. Aber natürlich versuchen manche Professoren und Professorinnen, die Zuhörer, ich möchte es mal so sagen, ein klein wenig inhaltlich zu steuern nach denjenigen, mit denen man arbeiten kann, diejenigen, die vielleicht ja auch die eigenen Vorstellungen von Wissenschaft teilen. Also so gibt es, ich möchte es mal so sagen, subliminale Steuerungseffekte. Und einer dieser Steuerungseffekte war eben im Falle Tenbrucks das Hinausekeln von Neuen. Aber wer sich dem widersetzt hat, hat Charakter gezeigt. Und genau das war das Qualitätskriterium, auf das es ihm ankam. Also nicht, dass ich seine Meinung vertreten habe, sondern dass ich zu meiner stehe, war der entscheidende Punkt, der ihm dann genügend Achtung mir gegenüber mitgebracht hat, dass ich teilnehmen durfte. Und dann müssen Sie sich vorstellen, eine kleine Runde sitzt in irgendeinem Seminarraum, meistens sehr hässliche Räume von Universitätsbauten aus den 60er, 70er Jahren. Sitzt man da zusammen, brütet über Texten, schwierige, hochkomplexe Texte. Manche Seminarstunde legt einen einzigen Satz aus. Man redet 1-2,5 Stunden lang über einen Satz. Manchmal 2,5 Stunden, manchmal ging es kürzer, länger. Waren Open-End-Seminare. Und am Ende sind das die Texte, die einen so prägen, dass man sie eigentlich sein ganzes Leben lang nicht mehr aus der Hand legt. Sondern dass man sie 10, 12, 13, 50 Mal liest, immer wieder alle 2-3 Jahre neu und immer wieder in ihnen Neues entdeckt. Und dann weiß man, gut, das sind die Schlüsseltexte der eigenen Biografie.
Haben Sie gelernt, dort auch mit Kritik umzugehen und diese auszuhalten?
Aber mit Sicherheit habe ich das gelernt. Ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr lang daran gearbeitet, eine bestimmte Methode Max Webers, den Idealtypus, zu formalisieren. Habe mich tief in die moderne Sprachwissenschaft hineingearbeitet, mit Semantemen und ähnlichen formale Konstruktionen gebaut. Und dann habe ich die Arbeit eines halben Jahres zusammengefasst in einem zweiseitigen Papier. Und in diesem Papier habe ich meine Methode begründet und erläutert, den gesamten Gedankengang und dann 3 Fragen gestellt, wie man das weiterentwickeln könnte. Und die letzte Frage war noch eine selbstkritische Frage und die lautete, oder ist das Ganze nur der Versuch, etwas zu formalisieren, was sich nicht formalisieren lässt? Dieses Papier habe ich zurückbekommen von Tenbruck mit dem Kommentar, das einzig Intelligente ist der letzte Satz. Und damit wusste ich, gut, zu dem Verfahren steht er nicht. Das war aber eine anerkennende Kritik. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat er mir das erläutert. Und innerhalb von einem halben Stunde, das Gespräch fand bei ihm zu Hause statt, man wurde dann nach Hause eingeladen zu solchen Gesprächen, habe ich verstanden, dass er recht hat. Und in dem Moment habe ich etwas gelernt, etwas sehr, sehr Grundsätzliches, was sozusagen die ganze eigene Wissenschaftsstil umbaut, von der Vorstellung einer kontrollierten, begrenzten Rationalität, die sich formal ausdrücken lässt und dann im Ideal einer Formel alles zusammenfasst, was zum Beispiel Kultur ausmacht. Von diesem Ideal habe ich mich verabschiedet, weil ich es anhand der massiven Kritik Tenbrooks an diesem Ideal verstanden habe, dass es eine nur sehr, sehr begrenzte wissenschaftliche Aussagekraft hat und dass es auf andere Dinge in der Analyse ankommt. Und dann bin ich bei ihm geblieben.
Ist Kritik etwas, was Sie meinen, dass Gesellschaft heute mehr aushalten müsste?
Also Kritik wird viel geübt. Kritik ist allüberall. Aber die Kritik anzunehmen, ohne sich selbst verletzt zu fühlen, das ist, glaube ich, eine der entscheidenden Punkte, die immer schwerer fällt. Man kann immer häufiger beobachten, dass die sachlich ausgeführte Kritik eben als der Angriff auf eine Person erlebt wird, weil eben auch im Zeichen von Identitätspolitik Person und Sache, Kultur, kultureller Ausdruck immer mehr verschmelzen. Wo das geschieht, kann Kritik nicht mehr ihre Funktion erfüllen. Da wird Kritik dann nicht mehr eine Brücke der Argumente von einer Position auf die andere, sondern Kritik wird nur noch politisch verstanden als Angriff auf die eigene Position. Und wo das der Fall ist, kann sie keine Funktion mehr haben. Dann entfällt ihre zentrale Bedeutung. Und das wieder zurückzugewinnen, ein Stück mehr kritikfähig zu werden, ist ganz ohne Zweifel eines der zentralen Ziele akademischer Bildung auch heute.
Als Soziologe und besonders Kultursoziologe haben Sie es ja auch mit Phänomenen zu tun, möchte ich jetzt einfach mal so platt dahin sagen. Welches Phänomen des Alltags können Sie eigentlich immer wieder beobachten, das Sie zum Schmunzeln bringt?
Zum Schmunzeln bringen mich, ich möchte es mal so sagen, ungelenke Versuche, das eigene Ziel zu erreichen. Also die Tatsache, dass manche Menschen etwas erreichen wollen, aber es dadurch nicht erreichen, dass sie im zwischenmenschlichen Kontakt die falschen Mittel wählen, bei denen jeder, jede mit ein klein wenig, ich möchte mal so sagen, natürlich eingelebter sozialer Intelligenz von Anfang an hätte sagen können, nein, so kann man keine Geschenke machen, so kann man niemandem erklären, dass er oder sie gerade eine nicht ganz zeitgemäße Position vertritt. All diese Dinge, die bringen mich immer wieder zum Schmunzeln. Das heißt, mit welchen kleinen Dingen wir manchmal unendlich viel erfolgreicher sein könnten.
Sie haben ein Buch zur Sozioprudenz geschrieben und dazu auch Interviews gegeben. Eins der Zitate, das ich dazu gefunden habe, ist, dass Sie sagen, Frauen sind häufig sozial klüger als Männer. Würden Sie uns das ein bisschen näher bringen?
Ich führe das jetzt einmal argumentativ und vielleicht ein bisschen platt. Darauf zurück, dass Frauen eine mehrtausendjährige Unterdrückungsgeschichte hinter sich haben. Und je mehr man in der Position ist, in der man äußerlich gesellschaftlich keine Macht ausüben kann, umso mehr entwickelt man subtile Mechanismen, mit denen die eigenen Ziele eben dann doch verwirklichbar sind. Und diese, ich möchte es mal so sagen, subtilen Herrschaftstechniken, die inkorporieren sich in ganzen Geschlechtern. Und deshalb beobachte ich übrigens empirisch unter den Studierenden, dass die Studentinnen in meinen Seminaren häufig die sozial intelligenteren Lösungen für bestimmte Probleme des Alltags entwerfen als die männlichen Studierenden.
Können Sie uns dafür ein ganz praktisches Beispiel geben?
Ein ganz praktisches Beispiel ist, dass eine Studentin vermitteln möchte in einem Konflikt, der sich zwischen ihrem Freund und ihrer eigenen Mutter aufgetan hat. Und diese Studentin überlegt sich nun ein Weihnachtsessen und überlegt sich genau, was gibt es denn, wen setze ich wo, an welche Position, aber vor allem, wie steuere ich den Gesprächsablauf? So, dass mein Freund und meine Mutter irgendwann ein gemeinsames Thema finden, über das sie ihre Gemeinsamkeit sozusagen neu definieren und feststellen können. Und jetzt hat die Studentin folgende Lösung, und das ist ganz sozusagen intuitiv, aber dann später soziologisch reflektierbar. Das ist die Lösung der Triade. Das heißt, alle menschlichen Beziehungen verändern sich, wenn ein Dritter hinzukommt. Zweierbeziehungen, verlaufen als Zweierbeziehungen, aber sobald jemand Drittes dabei ist, verändern sie sich. Zum Beispiel über die Möglichkeit einer Koalitionsbildung. Wenn drei da sind, können zwei sich gegen einen zusammenschließen. Und nun überlegt sie sich das beste Moment, in dem mein Freund und meine Mutter wieder ihre Einigkeit finden, indem sie sich zusammenschließen. Ja, gegen wen? Gegen mich natürlich. Also hat sie selbst ein Gesprächsthema aufgebracht, bei dem sie sicher war, dass ihr Freund und ihre Mutter gleich anders denken als sie selbst. In diese Situation hat sie sich hineinmanövriert, sich selbst sozusagen zum Opfer einer Koalition der beiden anderen gemacht. Und siehe da, die beiden anderen sind wunderbar über sie hergefallen und haben ihr klargemacht, dass das so gar nicht geht. Und alles war prima. Und der Streit war vergessen über die neue Einigkeit zwischen Freund und Mutter. Und das nenne ich eine sozial kluge Lösung. Ich habe so etwas Ähnliches bei noch keinem einzigen männlichen Studierenden erlebt. Die haben ihre eigenen Klugheiten, ganz ohne Zweifel. Aber so eine subtile Form sozusagen der, ja, was ist es, Manipulation? Natürlich ist es Manipulation, aber es ist eine Manipulation zum Besten des Ganzen, sozusagen zum Vorteil aller. Und so eine subtile Lösung habe ich ganz wenig gefunden.
Ist die Opferrolle dann aber ein zu hoher Preis in der Dreierkonstellation?
Nein, weil Sie, und jetzt denken Sie an die Jahrtausende alte Geschichte der Frauen zurück, als Opferrolle zugleich die Herrschaftsrolle ist. Sie hat ja die Situation in der Hand. Sie steuert alles. Sie kontrolliert das ganze Geschehen. Das heißt, sie hat sogar den heimlichen Triumph, ha, die anderen funktionieren so, wie ich will, ja, indem sie sich einig werden über mich. Also insofern ist das eine sehr, sehr subtile Form, in der die Opferrolle die eigentliche Herrschaftsrolle ist. Und jetzt sagen Sie, huch, das ist doch aber eine komische Figur. Ja, jetzt denkt man mal an die Geschichte großer Religionen zurück. Und da gibt es zum Beispiel eine ganz große, die nennt sich Christentum. Und die gebiert aus der Opferrolle die eigentliche Herrschaftsrolle. Also die Tatsache, dass Jesus am Kreuz hing, macht ihn zum Herrn der Welt. Insofern ist diese Dialektik zwischen dem ganz unten und dem ganz oben eine ganz, ganz, ich möchte mal so sagen, übliche Figur in der großen Kulturgeschichte, wie in den ganz kleinen Interaktionen, die wir alltäglich begehen.
Vorhin, als wir über die Philosophen gesprochen haben, haben wir über männliche Philosophen gesprochen. Sie haben drei angeführt. Jetzt wagen wir doch mal den Blick in die Literatur. Welche drei Bücher würden Sie mir denn und unseren Zuhörerinnen empfehlen, um diese Frauentypen einmal zu studieren?
Also eines der ganz großen Bücher würde ich, wenn ich diesen Frauentypus studieren möchte, würde ich empfehlen das Buch Das Henriette Herz, Salondame, Berliner Jüdin, in ihren Erinnerungen geschrieben hat, an den Salon, den sie selbst geführt hat. Henriette Herz hatte einen der großen Berliner Salons. Sie selber war Arztfrau, könnte man sagen. Alle Großen in Berlin gingen bei ihr ein und auf. Friedrich Schleiermacher, die Humboldt-Brüder und so weiter. Und wie sie diese Geselligkeit gesteuert hat, wie sie die Personen zusammengebracht hat, wie sie dafür gesorgt hat, dass sie selbst in einer Halbdistanzposition blieb, die bei all den kontroversen Diskussionen, die in ihrem Salon waren, sie eben immer der Sache enthoben hat, damit sie über den Dingen steht und vermitteln kann. Genau das ist sozusagen eine der großen, großen, ich möchte es mal so sagen, gelebten Philosophien der Menschlichkeit, die ganz einmalig bei Henriette Herz ausgebildet waren.
Also ganz anders als Shakespeares Lady Macbeth.
Mit Sicherheit. Lady Macbeth hat ihre eigene soziale Klugheit, aber sie endet eben in der Ansicht der eigenen blutigen Hände.
Welchen Symbolen, Herr Albrecht, messen Sie denn die meiste gesellschaftliche Wirkung zu?
Symbole im erweiterten Sinne. Symbole, das sind jenseits von den Zeichen, die wir sehen, und wenn ich nur auf die Wirkung schaue, dann würde ich sagen, hat zum Beispiel das Kreuz eine hohe Symbolkraft, sind sprachliche Symbole. Sprachliche Symbole sind Gesten der Anerkennung, des Entgegenkommens, Gesten der Vermittlung, Gesten vor allem der Selbstzurücknahme. Eine der ganz, ganz wichtigen Tugenden ist die Fähigkeit, sich selbst zurücknehmen zu können, aus einer bestimmten Situation, aus einem Streit, aus einer Kontroverse, aus einer Vermittlung auch, sich selbst zurücknehmen zu können. Und diese kleinen sprachlichen Symbole, die wir in der Interaktion täglich austauschen, kleiner Schritt zurück, eine höfliche Geste, ein kleines Nicken des Kopfes, All diese Gesten, die werden millionenfach täglich ausgeübt und sie haben wohl für die menschliche Interaktion die größte Bedeutung.
Neben der Sozioprudenz haben Sie sich auch mit der Ekstase beschäftigt. Und auch hier habe ich ein Zitat von Ihnen gefunden, wo Sie sagen, dass wir, je vernünftiger und rationaler wir das Alltagsleben reglementieren, desto größer ist der Bedarf nach einer Ausnahme von diesen allgemeinen Regeln. Das ist etwas, was den Menschen zutiefst innewohnt?
Ja, ist das, mit Sicherheit. Man kann das in einer klassischen Polarität aus der Philosophiegeschichte, kann man das ausdrücken. Es gibt, wenn man die großen antiken Götter anschaut, seit Nietzsche einen Kontrast zwischen Dionysos, dem Gott der Ekstase, des Rausches, der Feste, und Apollon, dem Gott der abgeklärten, rationalen Musik vor allem. Also sozusagen eine kontrastierende Ästhetik des Rausches und der ästhetischen Rationalität. Und ich glaube, dass diese beiden Impulse unser aller Leben prägen, auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und in dem Sinne, dass wir hin und her schwanken zwischen diesen Impulsen. Hin und her schwanken heißt, ich drücke es mal in den Worten meines Sohnes aus, ich brauche es mal wieder richtig abzufeiern. Also das Wort abfeiern ist sozusagen ein klassisch dionysischer Ausdruck. In dem kann man alles eigentlich zusammenfassen. Das heißt, man braucht diese Zeit, aber danach kann es auch wieder weitergehen. Und die Grundtheorie ist eben diejenige, je mehr rationales Reglement unser Alltagsleben bestimmt, je mehr wir eben kontrolliert sind durch Institutionen, durch Apparate, die uns vorschreiben, mit welcher Zeit wir wann, wo, wie zu sein haben und was zu tun haben, mit einer immensen Ausdruckskontrolle, die uns abverlangt wird, um all das bewältigen zu können, die Maske stets aufrechtzuerhalten, die man eben aufrechterhalten muss, umso mehr bricht eben dieses andere Bedürfnis durch und braucht seine Ausnahmeregelung, seine Zeiten, seine spezifischen Orte. Und deshalb glaube ich, dass die Tatsache, dass der Rausch die gesamte Menschheitsgeschichte und alle Kulturen durchzieht, die moderne Gesellschaft davon nicht ausnimmt.
Was sagen Sie Ihrem Sohn, wenn er sagt, ich muss mal wieder richtig abfeiern?
Dann sage ich ihm, geh, aber morgen setz dich wieder an deine Arbeit.
Das ist natürlich eine Antwort, mit der, ich weiß jetzt nicht, wie alt Ihr Sohn ist, je nachdem man zurechtkommt oder nicht. Aber gab es in der letzten Zeit auch mal eine Frage, auf die Sie keine Antwort gefunden haben?
Täglich gibt es Fragen, auf die ich keine Antwort finde. Täglich gibt es Fragen, sowohl im Zwischenmenschlichen, in manchen Bereichen, dass man etwas endgültig nicht versteht. Personen, mit denen man im beruflichen Kontext eng zusammenarbeiten muss, man versteht einfach nicht, wie die ticken. Man muss trotzdem irgendwie mit ihnen umgehen. Aber es gibt natürlich auch die ganz großen Fragen, gesellschaftlich-politischer Art. Versteht man noch die Entwicklung der Welt? Verstehen wir noch, was gerade abgeht im politischen Bereich? Wir haben alle ganz merkwürdige Eindrücke davon, dass irgendwie alles ins Rutschen kommt. Die gewohnten Ordnungen, an die wir nach 1945 in Westdeutschland zumal für absolut stabil und für ewig dauernd hielten, dass wir ganze Evolutionslinien daraus abgeleitet haben und die dann mit Modernisierung, mit Rationalisierung, mit solchen Begriffen belegt haben, weil wir uns vorgestellt haben, so geht die ganze Menschheitsgeschichte immer weiter. All das bricht irgendwie um, wird unterspült durch Ereignisse, die wir gar nicht möglich gehalten haben. Und wir fragen uns jeden Tag neu, verstehe ich noch diese Welt? Und aus dieser Aufgabe kommen wir nie heraus. Das ist eine der grundlegenden Erkenntnisse von Max Weber.
Ja, aus Ihrer Disziplin heraus können Sie jedem von uns aber eine Idee mitgeben, wie wir diese Frage, ich verstehe nicht mehr, angehen können für uns selbst.
Indem wir uns orientieren. Wir müssen zum einen wissen, aus den Dingen heraus nehmen wir nicht ihre Ordnung und ihre Bedeutung. Die Welt an sich ist in sich eher chaotisch. Die menschliche Welt zumal, alles was wir an Gesellschaft erschaffen, an Kultur erschaffen, ist eben aufgrund allein der Pluralität der grundlegenden Anlage prinzipiell erst einmal chaotisch. Und aus dem heraus schaffen wir nun unsere Ordnungen und das ist eine erste große Kulturleistung. Und diese Ordnung wird dann umso verbindlicher, je mehr andere diese Ordnungsvorstellungen gleichzeitig teilen. Das heißt, wenn ich andere überzeuge, so und so müssen wir die Welt sehen, zum Beispiel der Krieg, den Russland gerade gegen die Ukraine führt, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Diese Interpretation bietet gleichzeitig eine Ordnung an, weil sie sagt, was ist das Richtige, was ist das Falsche, wo liegen die rechtlichen Grundlagen zur Beurteilung einer solchen Situation und gelten sie, diese rechtlichen Grundlagen. Und ich kann von einer anderen Deutung aus eine gegensätzliche Interpretation dieses Ereignisses finden. Das ist auch möglich, kein Zweifel. Aber überall dieses Ordnung in die Welt hineinbringen, in einem tastenden Versuch zu verstehen, was passiert da, und das zu verbinden mit der Frage, wie wollen wir denn die Welt? Und beides in einen guten Ausklang zu bringen, dass man nicht mit irgendwelchen hochgehobenen Idealen gegen die Wirklichkeit anrennt und an ihr scheitert, dass man aber auch nicht umgekehrt sich einfach nur nihilistisch dem ergibt, was da aus dieser Welt kommt, sondern die menschlich aktive Zwischenposition findet. Und aktive Zwischenposition heißt, selbst in der Welt stehend und aus den Vorstellungen, wie die Welt sein sollte, zu versuchen, zu erreichen, dass sie so wird, wie man sie haben möchte.
Auf das Beispiel mit dem Angriffskrieg möchte ich nicht eingehen, würde Sie aber doch noch fragen, braucht es manchmal Regelbrecher, um sich die Regeln wieder vor Augen zu führen?
Regeln werden durch die Tatsache, dass es Regelbrecher gibt, überhaupt erst zu Regeln. Also keine Regel ohne den Regelbrecher. In der Soziologie bezeichnen wir das mit einem festen Begriff, nämlich der Anomie. Und es ist klar, jedes Gesetz ist nur dann Gesetz, wenn es jemanden gibt, der dagegen verstößt. Sonst ist es eine Naturgegebenheit. In meiner Vorlesung mache ich immer ein Beispiel. Ich fordere die Studierenden auf, dass sie doch das Schild lesen sollen, das am Eingang steht, dass an der Decke zu gehen verboten ist. Dieses Schild muss nicht dort stehen, weil ich niemanden kenne, der über die Decke gehen kann. Wenn es die Möglichkeit gäbe, bräuchte ich die Regel. Also Regeln brauche ich immer nur dort, wo es die Möglichkeit gibt, gegen sie zu verstoßen. Und dass gegen sie verstoßen wird, schafft überhaupt erst die Gültigkeit der Regel. Das heißt, dann achten wieder alle darauf, hoppla, ich darf nicht beim Autofahren mit dem Handy telefonieren.
Haben Sie ein Vorbild als Regelbrecher, wo Sie sagen, ah, das hat aber ganz viel an Denken in der modernen Philosophie, Soziologie nach vorne gebracht?
Mit Sicherheit. Zum Beispiel das Durchbrechen der religiösen Lebensregeln. Religion, klassische Religion, ist ja eine Ordnungsmacht, die aus einer bestimmten Weltdeutung heraus den Alltag strukturiert. Und dieses sich abarbeiten an den religiösen Lebensregeln, das heißt, der Versuch, kann man nicht doch anders leben und wenn ja, warum? Warum muss ich hier zum Beispiel religiöse Speisevorschriften nicht einhalten in dieser besonderen Situation, in den anderen eben doch? Das sind alles sehr, sehr komplexe Überlegungen, die sich zum Beispiel im Jansenismus in der Frage niedergeschlagen haben, wie gehen wir mit der Beichtpraxis um? Darf ich, nachdem ich die Messe erhalten habe, noch zu einer Tanzveranstaltung gehen oder darf ich das nicht tun? Das war eine der Grundfragen, die den ganzen Jansenismus, Blaise Pascal und andere aus der Taufe gehoben hat, religiös gesehen. Das waren Fragen zwischen Beichtvater und den adeligen Damen, die ihr gesellschaftliches Leben leben wollten, aber eben doch religiös angeleitet. Und in diese Differenz hinein, das heißt, die permanente Frage, wie gehen wir mit diesen Regeln um? Da hat sich eigentlich die gesamte neuzeitliche Philosophie des Individualismus hinein verbreitet, mit der Grundvorstellung, nicht die Gesellschaft stellt die Regeln auf, sondern der Einzelne muss sie für sich nachvollziehen können und teilen können, damit eine Regel gilt. Also das Hineinnehmen einer ausdifferenzierten Individualität in die Regelhaftigkeit des Gesellschaftlichen, das ist die große Entwicklung, die sich dadurch abzeichnet.
Auf Sie selbst geschaut, Herr Albrecht, gibt es etwas, von dem Sie schon lange träumen, beruflich wie privat, und was Sie angehen möchten in der nächsten Zeit?
Beruflich träume ich davon, losgelöst zu sein von dem harten, einengenden Regelsatz der Bologna-Studiengänge, das heißt der strukturierten Reformen, und die Universität als ein freies Studium planen zu können, indem man Lehrveranstaltungen anbietet und alle diejenigen sammelt, die Interesse daran haben, um ihnen etwas Grundlegendes beizubringen, das wissenschaftlich, fachwissenschaftlich angelegt sein kann, aber auch in den Bereich der persönlichen Kompetenzen übergeht und dazwischen vermittelt. Also beruflich träume ich von einem freieren Studium. Privat träume ich von einem Leben, das vielleicht weniger durch die Sachnotwendigkeiten bestimmt wird, die mich im Wissenschaftsmanagement im Augenblick eher von meiner wissenschaftlichen Arbeit abhalten, als auf sie hinführen. Das heißt, wieder die freie Rückkehr zur Fähigkeit, Bücher dann lesen zu können, wenn man Lust und Zeit hat, sie zu lesen und nicht an Konferenzen und Meetings teilnehmen zu müssen und Studiengänge zu entwerfen und Drittmittelanträge zu schreiben. Dieser ganze Apparat, der sich da zwischen uns und unsere Tätigkeit gelegt hat, den loszuwerden, das ist so ein bisschen ein privater Traum. Und die Frage stellt sich ganz real natürlich, ist das erst nach der Altersgrenze möglich, dass man anfangen kann, wieder ernsthaft zu arbeiten? Oder ist das vielleicht sogar noch davor möglich? Das sind die Fragen, vor denen ich gerade stehe.
Und wenn Sie mal richtig abrocken würden, entspannen, loslassen oder auch was Ekstatisches suchen, findet man Sie in der Oper, Theater, auf dem Fußballplatz? Was ist Ihre Leidenschaft?
Man findet mich in der Oper. Das ist eine Sache. Die italienische Oper löst bei mir, speziell Puccini, löst bei mir immer Ekstatisches aus. Aber wenn ich abspannen will, wenn ich wegkommen möchte von der Arbeit, dann tue ich etwas ganz anderes, dann greife ich zur Motorsäge, dann bin ich mit dem Freischneider unterwegs, dann miste ich Pferde aus, dann fahre ich Traktor. Das heißt, dann gehe ich eigentlich im Prinzip einer Tätigkeit nach, die man mit dem Stichwort Freizeitbauer, Freizeitlandwirt charakterisieren könnte.
Ist das was, was Sie noch an Ihre Anfänger, an Ihre Waldorfschulzeit erinnert? Denn Waldorfschulen haben doch immer einen Schulgarten, wenn ich mich nicht irre.
Die haben einen Schulgarten, aber vielleicht eher was ganz anderes Persönliches. Ich bin, seitdem ich eigentlich Kind war, immer zu meinem Onkel auf den Bauernhof gefahren und habe dort mitgeholfen. Und das habe ich das ganze Studium über getan. Also in den Semesterferien 14 Tage Waldarbeit, das war meine Form der Erholung. Und das zieht sich eigentlich von Anfang bis zum Ende durch.
Herr Professor Albrecht, ich danke Ihnen für die Einblicke in Ihr Leben, beruflich wie privat. Und es war eine große Freude, Sie hier im Podcast zu Gast zu haben.
Dankeschön, für mich ebenfalls.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!